Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Le Brunch in Episode 3507. Am 24. November 2024 haben sich zusammengefügt, gefunden. Der Manu. Hallo Manu.
Hallo.
Und ein neuer Gast, der Eike. Hallo Eike.
Hallo.
Und euer Michi ist auch am Start. Schon in Vorbereitung hier und da, die ersten Weihnachtsgeschenke werden zusammengeklaubt. Ich will euch direkt hier dran erinnern, wenn ihr das hört. Ihr habt nur noch eine Woche bis zum ersten Advent.
Ich habe schon einen Adventskalender, einen schönen.
Was denn für einen?
Ich habe mich beschwert. Ich habe meiner Partnerin einen wunderschönen Tee-Adventskalender geschenkt. Auf Empfehlung, liebe Grüße von Ottnina, die unsere Tee-Expertin ja ist im Internet. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann habe ich mich beschwert, dass ich keinen habe und habe dann hohe Erwartungen reingesetzt, dass ich doch jetzt auch gefälligst, was mein Sohn hat irgendwie eingekriegt und so. Und jetzt hat sie was ganz Tolles gefunden, einen Chili-Soßen-Adventskalender. Wie geil ist das denn? Ich kriege jetzt jeden Tag eine neue Chili-Soße von einer, wir hatten es doch letztes Mal von Spanisch und so, von einer Firma namens Mexican Tears. Finde ich sehr lustig. Also ich werde jetzt jeden Tag mexikanische Tränen weinen.
Ich gucke ja sehr gern dieses YouTube-Format, wo alle immer so spicy Wings essen. Das gibt es ja jetzt auch mit so veganen Dingern. Manchmal sind da ja interessante Gäste bei. Eigentlich eine coole Idee. Da wird das bestimmt reinpassen mit deinen Soßen, ne?
Ja, kann ich jetzt jeden Tag spicy Wings Podcasts machen.
Da kommt dieses Jennifer Lawrence What Do You Mean Meme her, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Es ist sehr vermiemt, diese Session. Ja. Ich finde, er ist kein guter Interviewpartner, aber die Leute leiden zu sehen bei scharfen Soßen ist schon sehr lustig.
Findest du? Ich finde ihn immer recht natürlich geblieben.
Ja, er ist natürlich, aber er ist kein guter Interviewer oder so. Die Leute können sich halt immer schlecht konzentrieren, wenn ihnen die Zunge brennt, wie verrückt. Aber das Format ist einfach geil.
Ich glaube, er darf auch nicht zu viel krassen Charakter im Vordergrund haben. Ja. Das wird dann zu sehr ablenken von den schillernden Persönlichkeiten, die da sind. Apropos schillernde Persönlichkeiten. Manu, kannst du den Eike nochmal vorstellen oder soll er das selber machen?
Wir können es ganz kurz machen. Eike war hier neulich mal zu Gast im Podcast. Wir haben jetzt in letzter Zeit mehr miteinander zu tun. Ex-4Player, Stardom natürlich und seit dem Weggang dort jetzt bereichert er unter anderem IGN als Freiberufler, auch für viele andere Seiten. Und wegen auch unter anderem seiner Expertise aus 100 Jahren Videospielbranche ist er heute zu Gast. Ach komm, ihr habt so viel Honig ums Maul geschmiert und dann kommt
Ja, 100 Jahre Videospielbranche. Ja, nee, stimmt, genau. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, freut uns sehr.
Mit Eike kann man auch ganz hervorragend über den Flusi reden, den Flight Simulator 2024. Den haben nämlich er und ich ausprobiert und da werden wir heute bei den Games im Hauptgang ein bisschen drüber reden. Es wird auch um Stalker 2 gehen. Dann hat Manu hier raufgeschrieben, dass er Bloodborne nicht weitergespielt hat, sondern auf Elden Ring gewechselt ist, der alte Abknicker? Furchtbar. Ich sag zwei Worte zu Balatro, wird bestimmt nur bei zwei Worten bleiben. Und dann gibt's natürlich auch jede Menge spannende News, unter anderem die Game Awards Nominierungen sind ja draus und neue Funktionen für die PlayStation Portal.
Genau. Und kurze Erinnerung, was ihr verpasst habt letzte Woche, wir hatten zwei Premium-Episoden, einmal mit Mario und Luigi Brothership, da haben Anne und ich über das neueste, letzte Spiel des Jahres von Nintendo gesprochen, vielleicht ein Abgesang auf die Switch 1, man weiß es nicht, aber so arg viel mehr soll da jetzt hoffentlich ja nicht mehr kommen. Das hört man auch im Cast raus, ich bin echt durch mit der Switch. Also ich habe auch schon wieder bei Mario und Luigi sehr viel zu meckern, gerade auch was die Performance angeht, aber auch spielerisch eine sehr geliebte Serie von mir, die Mario und Luigi. Und jetzt musste ich so lange auf einen neuen Teil warten und bin not amused, weil da steckt nämlich eigentlich ein gutes Spiel dahinter, wenn Nintendo mich mal von der Hand lassen würde bei diesem Spiel. Also das ist ganz, ganz kontrovers diskutiert. Der Labervirus hoch 10, aber nicht nur im Podcast. Und dann gab es noch eine freie Folge, ein Interview mit dem Game Designer Hjalmar Wikström, der GTFO gemacht hat. Da hat Micha ein englisches Interview geführt. An der Stelle nochmal die Erwähnung. Wir werden es in Zukunft auch vielleicht dran schreiben, dass es Englisch ist. weil da auch ein bisschen Feedback kam, dass nicht alle des Englischen so mächtig sind. Und nicht vergessen, wenn ihr uns unterstützt auf Patreon und Steady, seid ihr automatisch im Lostopf für eine Kopie von The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Viel Erfolg damit.
So, und dann kommen wir zu den Games und fangen an mit Stalker 2. Ja, also ich guck hier gerade mal so rüber. Haben wir überhaupt ein Spiel in der Liste, das vernünftig funktioniert? Ja, ja, haben wir. Also Stalker 2 gehört aber ja nicht dazu, oder, Eike?
Also darüber habe ich lustigerweise auch mit Manu schon viel gesprochen. Ich habe das Spiel für IGN besprochen. Und tatsächlich ist es, ich sag mal, wankelmütig. Also wer die originalen Stalker-Spiele kennt von GSC Game World, der weiß, wie die so sind. Schon wenn sie ein Spiel releasen, was nicht entwickelt wird, während das Land, in dem man ist, einem russischen Angriffskrieg ausgesetzt ist und man fliehen muss oder zum Teil selber kämpfen muss. Also es ist ein, und das habe ich auch in meinem Test so ein bisschen hervorgehoben, eigentlich ist es ein Wunder, dass es dieses Spiel so überhaupt gibt. Also es ist, also was dieses Studio und natürlich was die ganze Ukraine erlebt hat, GSC Game World kommt aus Kiew eigentlich, aber wird an, also was dieses Land erlebt, wird an diesem Studio deutlich sozusagen, was für, also welche Verluste die Menschen da erleben, was für Zeiten sie überstehen müssen. Mit dem Angriff wurde die ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte der Mitarbeiter aus dem Land quasi evakuiert. Sie haben in Prag neu aufbauen müssen, haben ihr Motion Capturing Studio und ihr Audio Studio verloren. Ein bisschen weniger als die Hälfte der Leute ist aber in der Ukraine geblieben und es sind auch Leute zum Militär gegangen und sind auch im Kampf gefallen. Das heißt, da haben Leute, also Familienmitglieder und Freunde verloren und die andere Hälfte muss sozusagen im Ausland sein und kann nicht in ihrer Heimat sein. Wie gesagt, dass dieses Spiel überhaupt erscheint, finde ich, ist unter den Umständen ein ziemliches Wunder. Es kommt auch 2 Jahre später, als es eigentlich kommen sollte, weil man halt in vielen Bereichen quasi neu anfangen musste mit bestimmten Sachen. Das Spiel hat sich auch ein bisschen inhaltlich ein bisschen verändert. GSC Game World und die Stalker-Spiele hatten immer eine große russische Fanbasis, was sich jetzt natürlich sehr entzweit hat. Es gibt keine russische Sprachausgabe mehr, die wurde durch eine ukrainische Sprachausgabe ersetzt. Für alle Städte sozusagen wurden die ukrainischen Namen benutzt und es wurden auch inhaltliche Sachen verändert. Die ukrainische Armee findet in dem Spiel nicht mehr statt, um die Soldaten nicht schlecht aussehen zu lassen sozusagen. Aber das sind mehr so die, wie es entwickelt wurde. Und wenn man jetzt nur auf das Spiel guckt, als ich es bekommen habe, während der Testphase.
Vor Patch One, ja.
Vor Patch One, das war eine absolute Vollkatastrophe und lustigerweise entspricht der Zustand vielen Berichten, die ich gelesen habe. Oder was ich so wahrgenommen habe. Also da hatte ich auch so, also da war die Performance noch echt schlecht. Man darf nicht vergessen, dass es ein Unreal Engine 5 Spiel ist, wo ich das Gefühl habe, je mehr von den Spielen ich auf dem PC spiele, diese Engine braucht extreme Art von Anpassung von Optimierung auf bestimmte Systeme, gerade am PC. Es lief ganz fürchterlich und es hatte vor allen Dingen schwerwiegende Bugs in den Quests zum Teil, dass man halt nicht weiterkam, dass man es neu starten musste. Das Spiel ist mir regelmäßig abgeschmiert. Die Bilddarstellung war zum Teil kaputt und solche Geschichten. Aber dann
oder auch so Sachen, dass einfach irgendwelche NPCs nicht mehr auf dich reagieren oder stehen bleiben. Das ist mir direkt bei der allerersten Quest passiert. Ja.
Stimmt, so
weit. Wer ein vergleichbares Bild haben will, Skyrim ist relativ ähnlich, finde ich, gestartet. Vielleicht noch nicht mal ganz so schlimm, ja.
Ja, 2002. Ja. Oder halt, man kann sich einmal einen Stalker im Originalzustand, das Stalker 1 im Originalzustand angucken, wenn man es noch auf CD hat und keinen Patch installiert. Das läuft ähnlich gut. Aber tatsächlich war es dann so, es gibt auch sehr viele witzige Bugs da drin. Das Spiel ist halt einfach Eurojank. Das muss man halt einfach wissen. Das hat in sich diesen osteuropäischen Jank, der nicht so auf Hochglanz poliert ist, dadurch aber auch gleichzeitig zum Teil viel an Charakter gewinnt, finde ich immer. Aber es gab dann halt so Bugs mit der Gravitation und Leichen fliegen irgendwie wild durch die Gegend oder wenn Gegner sterben, klippen sie mal entweder durch den Boden oder sie werden so lustig so wie so ein Blatt im Wind so hochgewirbelt und dann könnte man immer sagen, ja, das ist eine Anomalie. Nee, ich glaube, es ist ein Bug. Aber es ist
wie ein Paper Mario.
Aber sowas finde ich nicht so dramatisch. Ne? Also es ist nichts, weswegen ich ein Spiel verreißen würde, wirklich schlimm, wenn es nicht dauernd immer ist und wenn es nicht die Spielerfahrung komplett kaputt macht. Und das fand ich, tat es dann nicht. Aber eigentlich im ersten Zustand war das Spiel ganz schön kaputt. Aber dann kam über den Zeitraum bis zum Day Zero Patch, wie sie es genannt haben, glaube ich, 3 große Updates, wo man jedes Mal das Spiel wieder runterladen musste. Und das waren jedes Mal so 130 Gig. Und es wurde mit jedem Update spürbar besser. Mhm. Und ich habe dann am Ende den Day Zero Patch auf einem PC gespielt. Ich habe eine, der sehr, also der ordentlich ist. Also der, ich habe eine 4070 Super und ein 5800X 3D. Das ist ein ganz guter Gaming-PC. Und da lief es dann performancemäßig mit dem letzten Patch bei mir ziemlich gut und auch die meisten Bugs, die so wahrnehmbar sind. Es ist sehr schwierig, so Story-Bugs wiederherzustellen natürlich, ne? Aber so generell lief es dann sehr gut und es kam mir am Ende, und deswegen habe ich auch tatsächlich die Wertung gegeben, die ich gegeben habe, kam mir am Ende nicht mehr so kaputt vor. Ich hatte das Gefühl, pünktlich zum Release, so 4 Stunden vorher, haben sie es in den Zustand bekommen, wo man sagen kann, ja, okay, das kann man so veröffentlichen. Wenn ich dann aber das Internet mir angucke, gerade was die Xbox-Version angeht, das erinnert mich dann irgendwie an den Cyberpunk-Release auf PS4 und Xbox One. Aber das ist, aber das kann ich schlecht beurteilen, weil ich die Version überhaupt nicht gesehen habe. Aber auf dem PC, zumindest bei mir, war der technische Zustand am Ende eigentlich in Ordnung. Also halt, Es gibt natürlich immer noch also Fehler und aber also es wirkt so ein bisschen wie so ein, das habe ich auch in meinem Test erwähnt, so ein bisschen wie so ein Bethesda-Spiel. Mhm. Also tatsächlich ist da der Vergleich mit Skyrim gar nicht so weit hergeholt, was so diese generelle Jankiness, diese Dialogform, diese etwas lustige Steifheit, diese manchmal sehr weird aufploppenden Bugs und so. Was das so angeht, hatte ich das Gefühl, ist es so wie so ein Skyrim oder so ein Fallout 4.
Ja, also Fallout hat mich auch sehr stark dran erinnert. Ich meine, es ist sehr viel mehr Shooter, um das Spiel mal so ein bisschen auch noch zu charakterisieren. Ach so, ja. Es hat schon dieses Bethesda-artige, wie ein Fallout, natürlich ohne diesen Humor, ist halt sehr, sehr viel ernster und so. Aber es ist ja im Kern schon viel mehr Shooter als jetzt, Rollenspiel natürlich. Mhm. Was mir da so ein bisschen am Anfang gefehlt hat, wird es besser, Eike, ist so diese Wuchtigkeit der Waffen. Also irgendwie fand ich es nicht so schön knackig irgendwie, wie es sich angefühlt hat am Anfang. Sind das nur die Startwaffen oder wird das dann irgendwie besser? Wie
ging das? Nein, ich habe das Gefühl, entweder habe ich mich dran gewöhnt oder es wurde auch mit den Patches ein bisschen knackiger. Kam mir, aber ja, das fehlte mir auch. Also nochmal, um ganz kurz für Menschen, die nicht wissen, was Stalker ist, einmal um das zu umreißen, hast du schon recht. Stalker ist tatsächlich ein Open-World-Shooter, der in der Sperrzone um das Kernkraftwerk Tschernobyl spielt. Stalker macht da so ein, das Originalspiel Stalker macht da so seinen zweiten Zeitstrang auf, wo es eine zweite Explosion gibt in Tschernobyl und im Rahmen dessen gibt es da so übernatürliche Dinge, die da passieren. Einerseits mutiert alles wie wild, also so Hunde und alle möglichen anderen Sachen mutieren. Und gleichzeitig gibt es überall in der Umgebung so Anomalien, also Gravitationsverschiebungen oder Feuerstrahlen oder so Giftpfützen oder solche Geschichten, die daraus entstehen. Und diese Zone wird dann geräumt, wie in der Realität ist da niemand mehr. Aber da innerhalb dieser Anomalien so Artefakte sind, so ganz komisch geformte Gegenstände, die irgendwie energetisch aufgeladen sind und strahlen, sind da viele verschiedene Fraktionen dabei, Forscher und das Militär und verschiedene andere Sachen, diese Zone irgendwie zu kontrollieren. Und es gibt so einzelne Personen, die Stalker, die in diese Zone gehen, um diese Artefakte zu bergen und dann irgendwie zum höchstmöglichen Preis zu verkaufen. Und das ist quasi das Universum von Stalker, wo auch Stalker 2 ansetzt. Das hat eine Linearität in der Geschichte. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Jahre nach den Geschehnissen von Stalker.
Rausgekommen ist es ja auf jeden Fall jetzt 15 Jahre später. Ich habe es gerade hier nochmal offen. Stalker Shadow of Chernobyl ist von 2007. Dann kam Stalker Clear Sky 2008 und 2009 Stalker Call of Pripyat. So alt ist das schon. Und jetzt 15 Jahre später Stalker 2. Deswegen war jetzt auch meine Frage, ist es da irgendwie handlungstechnisch noch dran angebunden? Spielt man denselben Helden oder gibt es eine Charaktererstellung zu Beginn?
Nee. Man spielt den Stalker Skiff, der eigentlich außerhalb der Zone wohnt und dem im Intro seine Bude um die Ohren fliegt und der durch eine Anomalie, die eigentlich nicht außerhalb der Zone stattfinden. Und dann findet er da so ein Artefakt und das verleitet ihn dazu, dann mithilfe eines Wissenschaftlers, der ihm auch so einen Scanner gibt und sagt, hier, du hast irgendwie ein Sonderartefakt, lad das mal damit wieder auf und dann wird er in die Zone geschickt. Tatsächlich baut das alles so ein bisschen darauf auf, was man nur weiß, wenn man es weiß tatsächlich, das Spiel erklärt einem das nicht. Das ist aber auch irgendwie, Das ist aber gewollt, weil Skiff weiß auch nichts und man erfährt dann quasi aus den Dialogen mit den ganzen Charakteren, was eigentlich so mit den was es mit den Fraktionen auf sich hat und was mit denen passiert ist, auch in Stalker und dann dazu in der Zwischenzeit zwischen den Spielen sozusagen und wie sich das entwickelt hat und so. Genau, aber das hängt schon zusammen und das ist auch, also das ist quasi kontinuierlich und ich glaube, der Charakter, der in dem ersten Stalker spielt, der ist irgendwie so eine Legende in der Zone sozusagen. Das ist der erste, der es überhaupt ins Kraftwerk geschafft hat oder irgendwie sowas und der wird auch, glaube ich, öfter mal namentlich erwähnt, wenngleich ich mit Namen so schlecht bin, dass ich es tatsächlich nicht vermute.
Ist aber schon damit so ein kleiner Neuanfang natürlich, ne? Also komplett neue Engine und trotzdem haben sie sich aber spieltechnisch, ich kenne wie gesagt nur die alten Teile, ja schon an denen orientiert. Komplett offene Welt. Es ist immer noch ein starker Fokus auf den Survival gelegt, dass man halt überhaupt überleben kann. Es gibt also genügend Leute, die als der Teil 1 rauskam, das spielen wollten wie so einen normalen Shooter und dann da vollkommen dran gescheitert sind, weil man halt jede Menge andere Dinge noch beachten muss, während man sich in dieser Welt aufhält.
Ja, genau. Also es ist, glaube ich, spielerisch tatsächlich relativ nah dran. Der Survival-Aspekt, der damals, glaube ich, ein ziemlich großer war, also es geht so um Hunger vor allen Dingen, aber auch um Strahlung. Man kann Wunden nicht einfach nur mit einem Medipack verbinden, sondern es gibt auch blutende Wunden, da muss man dann Verband draufsetzen. Da gibt es verschiedene Items, mit denen man zum Beispiel eben auch die Strahlung reduzieren kann oder Ausdauer wiederherstellen kann. Es gibt eine dreigeteilte Ausdauerleiste. Das ist aus der damaligen Sicht, glaube ich, sehr viel Survival gewesen, aus der heutigen Sicht, vor allen Dingen aus der Ecke, aus der ich eher komme, was PC-Shooter angeht, fand ich es fast ein bisschen wenig. Weil ich habe mir persönlich eher noch mehr Escape from Tarkov gewünscht, eigentlich, oder erwartet, sagen wir mal, erwartet in diesem Spiel. Also einerseits, was den Survival-Aspekt angeht, da ist das hier eher so, ja, da wird mein Hungersymbol eingeblendet und dann isst du was.
Und dann isst man so eine eklige Konservendose.
Genau. Ja, die sind so geil eklig, das ist ganz toll. Das ist dann so eine ganz eklige Fleischdose, wo er mit seinem Messer sich die Fleischbrocken rausholt. Super, finde ich, sieht auch sehr gut aus. Einerseits, was das Survival angeht, ist man da aber nicht ganz so krass. Also es gibt dann, also wie gesagt, es gibt einmal so Medi-Packs, die man benutzen kann und Verbände und das ist in anderen Spielen wie Escape from Tarkov gibt es deutlich mehr so verschiedene Items, um verschiedene Wunden zu heilen zum Beispiel. Aber auch was die Waffen angeht, ist das hier eher ein klassischer Shooter. Also du hast eine Waffe und ja, die hat 2 bis 4 Munitionsarten, die du sammeln kannst. Da kannst du auch umschalten. Aber da ist es zum Beispiel nicht so, dass du im Inventar dein Magazin stopfen musst, um immer noch ein volles Magazin zu haben. Stattdessen ist das hier eher so gelöst. Du hast 240 Schuss und du, wie bei Call of Duty, lädst dann halt nach und dann wird das aus den 240 Schuss genommen, statt dass ein Magazin wegfällt. Da hat man eher so einen Mittelweg gewählt, was quasi die Shooter-Mechanik angeht und auch was die Survival-Mechanik angeht. Das ist aber ganz gut so, finde ich dann auch wieder, weil es so das Spiel ein bisschen komplexer macht, es aber sehr in diesem, es ist schon auch ein Shooter-Held und ein bisschen mehr auch das, was auch noch sehr wichtig ist, nämlich die ganze Atmosphäre und die ganzen Dialoge und Figuren und Fraktionen mehr auch noch mehr mitnimmt. Also man ist nicht immer auf der Suche nach was zu essen, sondern kann sich auch mal mehr darauf einlassen. Oh, hier ist noch eine Nebenquest. Hier kann ich noch einen interessanten Charakter treffen. Hier kann ich noch irgendwie so ein Stalker-Rätsel lösen. Da muss man so oft, sehr oft klettern, was mit den Spielmechaniken ein bisschen schwierig ist. Aber genau. Und ich finde, es fühlt sich oldschool an, oft. Und ein bisschen janky, aber gerade das mag ich. Und deswegen hat mich da die Atmosphäre auch sehr, sehr gepackt. Zumal es dank der Unreal Engine wirklich gut aussieht. Die Unreal Engine kann halt Umgebungen, Landschaften wahnsinnig gut darstellen. Mit Licht und mit.
Und gerade auch Nebel und so, ja.
Genau,
ja,
sowas. Und vor allen Dingen auch so Bewuchs, also so flacher, also so niedriger, kniehoher Bewuchs sieht in der Unreal Engine immer super aus. Und weil es wohl der Engine inhärent ist und man das damit wahrscheinlich einfach gut erzeugen kann, auch mit Fotogrammetrie und so. Und das sieht auch in diesem Spiel einfach gut aus. Und wenn dann die Sonne aufgeht, so über dem Atomkraftwerk gefühlt, wenn man irgendwo oben hochsteht und das sieht
romantisch.
Und also das ist dann aber einfach, also ne, das hat ja so eine gewisse Endzeitromantik oder das ist schon irgendwie cool. Und das erzeugt eine sehr dichte Atmosphäre insgesamt.
Jetzt hast du gerade Quests gesagt, vielleicht sollten wir noch kurz warnen, es ist trotzdem natürlich kein Fallout und es gibt auch keine rollenspieligen Aspekte bei dem Ganzen.
Nee. Zum Glück, möchte ich sagen. Es ist ein Shooter. Also es ist, es ist, ja, weil mittlerweile ist ja gefühlt immer so alles eins, ne? Und jedes... Es ist
keine Immersive Sim, ja, ja.
Jedes Action-Adventure muss dann halt irgendwie ein Skill-Tree haben und ein Charakter-Level und so. Und sowas gibt's ja tatsächlich alles nicht. Das Einzige, wie du da voranschreiten kannst, ist, dir bessere Ausrüstung zu erarbeiten oder halt bessere Ausrüstung herstellen zu lassen. Also du kannst dann zum Beispiel in deine Rüstung, von denen es verschiedene Arten gibt, eben bestimmte Sachen einbauen lassen, die zum Beispiel den Strahlenschutz erhöhen oder die Abnutzung verringern oder gegen Kugeln besser wirken. Und du kannst auch deine Waffen upgraden mit bestimmten Waffenteilen und Anbauteilen. Und dadurch wirst du stärker, auch spürbar stärker tatsächlich. Dann kann man zusätzlich noch verschiedene Artefakte in seine Rüstung einsetzen, die dann zum Beispiel auch Resistenzen erhöhen oder mehr Traglast zulassen. Und dadurch entwickelt man sich weiter, was ich mal ganz angenehm finde, dass es halt nicht dieses Charakterlevel-Ding ist, dass du ein Monster erschießt und dann sagt dir das Spiel, du hast 200 XP bekommen. Mhm. Sondern das wirkt dadurch insgesamt alles ein bisschen organischer und lässt den Fokus darauf, dass es eigentlich ein Shooter sein will. Das finde ich in dem Zusammenhang eigentlich ganz cool, weil es ja Fallout auch gibt.
Eike, wenn man dich jetzt fragen würde, und das mache ich damit, Metro 2033 oder Stalker, welche Serie ist bei dir da weiter oben im Genre,
also technisch? Ich glaube, Metro 2033 und Metro Last Light fand ich besser als die Original-Stalker-Trilogie. Okay. Aber ich finde Stalker 2 besser als Metro Exodus.
Oh, spannend. Okay. Weil also, Metro Exodus hatte ja dann so die ersten Ansätze, mal Metro auch ein bisschen open-worldiger zu machen.
Genau.
Was die ersten ja nicht hatte, die waren ja streng linear. Aber du sagst, die Open World von Stalker 2 ist besser als die Open World, in Anführungsstrichen, ist ja nicht ganz so groß, ist immer noch levelmäßig, von dem aktuellen Metro.
Fand ich jedenfalls, ja.
Okay, interessant. So, bevor wir jetzt das nächste technische Drama in Form des Flugsimulators besprechen, möchte ich erstmal wissen, wieso Bloodborne nicht weitergespielt wurde. Du wolltest erzählen, welcher Boss
gesagt. Als...
Nein, du wolltest sagen, welcher Boss als nächste liegt nach Gascoigne in Bloodborne und nicht Elden Ring.
Nee, dann musst du dir den Cast nochmal anhören. Ich habe gesagt, ich höre auf, Bloodborne zu spielen und warte auf den
Ich erinnere mich FPS. Leider. Es war, in meinen Träumen spielst du doch über Bloodborne, eben. Mein Lieber. Na gut, dann erzähl mir von Elden Ring. Das liebe ich ja auch.
Und dann habe ich jetzt aufgrund, dass Elden Ring DLC nominiert ist, habe ich wieder so ein bisschen über Elden Ring nachgedacht und dachte, ja, eigentlich habe ich da ja noch genug zu tun. Aber irgendwie habe ich jetzt auch Bock, könnte ich doch jetzt auch mal auf der PS5 Pro ausprobieren, ob Elden Ring da vielleicht ein bisschen besser läuft und so. Und deswegen habe ich jetzt noch mal einen neuen Build mit Elden Ring auf der PS5 Pro angefangen und habe gedacht, ich probiere jetzt auch mal einen anderen Stil aus und habe jetzt einen Bloodblade. Sagt euch das was?
Ja, klar, ja.
Ja, wenn man mit dem Warrior anfängt und dann die zwei Scimitars mit diesem Blood-Asche, also man muss jetzt erst duplizieren und dann hat man zwei Ashes of Blood, Ashes of War, die mit diesem Bloodblade funktionieren und die dann beide drauf und das macht sehr viel Spaß gerade.
Das ist ein sehr dynamischer Stil, so ein bisschen Ninja-mäßig.
Genau, ich habe irgendeinen in den Kommentaren hat irgendwo bei einem Video geschrieben, why should I block when I can fruit ninja everything? Das ist genau mein Kampfstil. Weil ich halt sonst, ich habe jetzt ja auch öfter auch eher vorsichtig, ich habe ganz oft spiele ich halt auf Parry. Mhm. Das geht ja bei Elden Ring auch, aber deswegen wollte ich mal was anderes ausprobieren. Und wenn du eine Dual-Wield-Weapon hast, kannst du ja überhaupt
nicht. Du musst auf jeden Fall ausweichen.
Kannst ja auf jeden Fall nur noch mit Ausweichen spielen. Und so habe ich meistens die Souls-Spiele bisher nicht gespielt. Und deswegen finde ich das jetzt gerade sehr spannend. Und dann fand ich diesen Build sehr, sehr verlockend, weil man eben richtig Damage macht mit dem Blutungseffekt. Und
man merkt, dass Bloodborne eben doch noch in dir drin ist. Weil das wäre vom Spielstil eher so halt so sehr offensiv, sehr Bloodborne-mäßig. Hast du denn schon einen Kill vollzogen eines Weltenbosses?
Weltenboss sind die ganz großen, oder? Nee, ich habe halt den auf der Brücke fertig gemacht, zum Schloss hin.
Okay, das ist schon mal gut.
Genau, der ging dann ganz gut. Und
das ist einer der großen, von daher.
Ah, okay.
Den gelten.
Ja, ich dachte, der wäre optional tatsächlich. Man kommt ja auch anders in das.
Man kommt dran vorbei, das stimmt. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man den da komplett liegen lässt, weil später bekämpft man den noch einmal dann in seiner zweiten Form und das ist definitiv nicht optional. Weiß ich gar nicht.
Das ist der erste
optional, habe ich nicht mehr im Kopf,
glaube ich. Ja. Genau. Nee, aber ich war jetzt sehr viel mit Leveln natürlich beschäftigt und halt die Items zu holen. Also ich habe halt geguckt, ich musste ja erstmal rüberreisen unten auf diese Peninsula. um dieses Duplizier-Dings zu holen. Mhm. Und dann musste ich natürlich erstmal mich ein bisschen aufleveln, um da bei diesem Ford Männer oder wie das Ding heißt, da halt dieses Blatt-Dings zu kriegen. Und der ist halt auch nicht ganz ohne am Anfang, der Typ. Ja. Genau.
Spielst du denn mit Guide oder erkundest du jetzt nochmal Elden Ring für dich ganz neu?
Ich habe halt auf dem Guide geguckt, wo sind die Sachen, damit ich halt ungefähr die Richtung weiß. Also ich habe dann schon geguckt, wo hole ich mir dieses Ding.
Und ist auch dann, ganz wichtig, ja.
Ja, weil das hatte ich jetzt so gedacht, für den Bild ist es ja elementar. Und dann halt auf dem Weg dahin nehme ich halt da mal eine Höhle mit oder erkunde da mal ein bisschen. Ich meine, das Startgebiet kenne ich ja schon ganz gut, aber ich habe es ja jetzt nicht durchgespielt damals. Mhm. Deswegen habe ich dann schon noch mal ein paar Sachen gemacht und aber auch wieder ein paar neue Sachen entdeckt und so, klar.
Ja. Cool, wenn du mal Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, dann logge ich mich auch mal wieder ein. Mhm. Hätte eigentlich mal wieder Bock, ein paar Bosse in Elden Ring zu legen. irgendwas von der PlayStation 5 Pro, was dir ins Auge gesprungen ist, was nicht irgendwie auf dem PC längst seit 2 Jahren so aussieht?
Nee, gar nicht. Also ich meine, Raytracing habe ich jetzt halt angemacht auf der PS5 Pro.
Sieht man nichts von, oder?
Man sieht es aber halt bei dem Spiel fast nicht. Dann schaltet er halt automatisch auch auf den Qualitätsmodus um. Und wirklich was aufgefallen ist mir nicht. Also es hat trotzdem noch Pop-ups und solche Geschichten. Es hat trotzdem in Höhlen und Dungeons, also gerade am Anfang da, wenn man die in der einen Höhle, wo man die Schmiedesteine holt, da bei diesem See am Anfang, da ruckelt es trotzdem da drin, auch echt? Auf der PS5 Pro. Es ist leider jetzt nicht dafür stark optimiert. Ich habe jetzt auch nachgelesen, warum. Ich wollte wissen, warum, und habe dann jetzt auch gefunden. Also der im Qualitätsmodus versucht er ja mit der dynamischen Auflösung halt immer mehr höher Richtung 4K zu gehen, anstatt halt einfach das zu deckeln auf einen guten Level und auf die 60 Frames zu zielen. Also ohne den Patch ist es ja jetzt nur über den Boost-Modus, passiert es halt automatisch, dass er versucht, die Auflösung dann öfter höher zu drehen, sozusagen. Und solange da kein Patch kommt, weiß er halt nicht, dass er das vielleicht nicht machen soll.
Ja,
also laut einem Analyse-Tool ist es jetzt wohl so, dass halt die Auflösung auf der PS5 Pro tendenziell höher ist an vielen Stellen und deswegen es ein bisschen schärfer aussieht, aber man würde das natürlich gerne gegen mehr FPS tauschen. Mhm. Aber ganz kurz, man hat trotzdem um die 15-30% Performance-Boost ist trotzdem drin im Qualitätsmodus. Also immerhin. Ja.
Das ist eigentlich eine schöne Überleitung nochmal. Ich muss nämlich von vor 2 Casts etwas korrigieren, wo ich die PS5 Pro gelobt habe dafür, wie sie Gran Turismo darstellt. Und der Gran Turismo-Patch war noch gar nicht draußen. Ich hatte das VR ja ausprobiert und war davon so beeindruckt. Da haben sie tatsächlich so stark nachgepatcht zum Launch, dass es sich für mich, dass ich gedacht habe, diese Patches, die auch die normale PS5 bekommen hat, wären halt schon das, was jetzt die PS5 Pro liefert. Aber das ist nicht so. Der PS5 Pro-Patch ist jetzt erschienen und jetzt ist das Ganze noch ein bisschen höher aufgelöst und noch ein bisschen hübscher. Aber auch nicht großartig. Also ich habe ihn runtergeladen und jetzt nur auf dem OLED ausprobiert. Ja. Das ist halt wirklich marginal.
Eike, wolltest du gerade noch was sagen zu Elden Ring? Ich glaube, ich habe dich abgewürgt an einer Stelle.
Ach, ich wollte nur wissen, ob du Margit meinst mit dem...
Ja, genau.
Ja. Ja, ich glaube, man kann, wenn man sie nicht besiegt, kommt man dann überhaupt rein? Und in dem Schloss ist doch auch einer der großen Bosse, oder? Also ich glaube das nicht, dass es optional war. Aber ja, egal.
Ja, das ist ja so oder so down.
Ja, genau.
Gut, dann fliegen wir mal rüber und gucken uns an, was Asobo und Microsoft mitgebracht haben, nämlich den Flight Simulator in der Version 2024. Es gab ja schon den großen, revolutionären, innovativen Flight Simulator 2020. In den dunklen Corona-Jahren kam heraus, die Leute haben sich ihre Hobbykeller oder oben die Dachböden zugekleistert mit Steuerungsgeräten, Yokes und Rudder-Pedals und was weiß ich nicht noch alles. Unter anderem auch ich und Eike ist auch voll ausgestattet. Und jetzt waren wir voller Vorfreude, denn der neue Flugsimulator 2024 verspricht ja zum einen nicht 200 GB auf der Festplatte schon mal wegzunehmen, sondern nur 50 GB. Er verspricht Missionen, wie, ich beschreibe es immer so gerne mit Pilot Wings, also so diese Gamification der Simulation, dass man halt Leute retten kann oder Banner durch die Luft zieht oder Waldbrände löscht, halt dem Ganzen so eine Richtung gibt, die dem 2020er Teil definitiv gefehlt hat, wenn man da als Videospieler einfach nur rangeht. Das war ja eine komplett offene Simulation. Und auch ein Grafik-Update gibt es. Da hat Microsoft oder beziehungsweise die Entwickler von Asobo haben gesagt, ja, das kriegen wir noch schöner hin, aber das geht nicht mit dem Grundgerüst, was wir von dem 2020er da haben. Das kriegen wir nicht hin. Und das ist so ein bisschen der Schlüsselpunkt für mich. Aber erstmal müssen wir einleiten. Also der ist erschienen, der 2024er, aber auch gleichzeitig nicht erschienen. Denn alle, die ihn versucht haben zu spielen, herunterzuladen oder ihn irgendwas damit zu machen, sind kläglich daran gescheitert. Wann war das denn? Ist das jetzt schon 4 Tage? 19. Ne? 19. November sollte er, glaube ich, kommen.
Ja, Dienstagnachmittag,
genau. 17 Uhr. Und dann, also der Download hat auch gestartet, relativ pünktlich. Allerdings war das dann erst ein Download von 12 Gigabyte. Und wenn die dann runtergeladen waren, durfte man das Spiel starten. Und dann genau das, was schon alle am 2020, also kacke fanden, dass er immer die Updates in-game lädt, ist immer noch der Fall. Dann startet sich also der Simulator und dann werden weitere 38 Gigabyte in super langsam heruntergeladen. Da fing das Spiel dann auch schon an abzustürzen. Es hat wieder eine Musik im Hintergrund, die man nur über auf die Systemsteuerung dann irgendwie ausschalten kann, damit man nicht total genervt ist. Der Computer wird total ausgelastet, weil dieses Installationsprogramm mit 1000 FPS läuft. Also da sind schon wieder so viele Bullshit-Momente allein in diesem Moment gewesen. Und da waren wir gerade mal eine halbe Stunde, das Ganze anzugucken. Oh, das hat mich wahnsinnig gemacht. So. Und dann hat man ein bisschen weitergeladen. Irgendwie kam man auch ins Hauptmenü, vielleicht nach, ja, so nach 22 Uhr, das haben halt alle gemacht. Es gab keinen Preload, kein gar nichts, was man vielleicht erwarten könnte bei einem großen Game-Launch. So, und da war man aber in-game und hat sich gesagt, so, mein Lieblingsflughafen, dann starte ich da mal. Wahrscheinlich ist es dann in 99% der Fälle überall abgestürzt, so auch bei mir. Aber wenn man reinkam und die Grafik gesehen hat, dann hat man Optik gesehen, die eher so PlayStation oder an den Flight Simulator 98, sagen wir mal, erinnert. Also ja, echt irre schlechte Grafik, weil die ganzen schönen Details lädt Asobo oder bietet Asobo und Microsoft halt nur noch über die Cloud an. Und jetzt dieses Grundgerüst, was in den 50 installierten Gigabyte da sind, sieht sogar schlechter aus halt als der 2020er Flusi im Grundgerüst. Weil halt alle schönen Dinge nur noch aus der Cloud kommen. Und wenn aus der Cloud nichts kommt, dann ist auch nichts mehr schön.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass so viel aus der Cloud kommt, dass da zum Teil gar nichts mehr funktioniert, wenn das nicht aus der Cloud kommt. Also dieser Launch ist wirklich auch der totale Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil die Entwickler irgendwie dann verlauten ließen, ja, damit habe man ja nicht rechnen können. Wo ja, ich mich frage, ihr habt doch jetzt, also einerseits gab es die Erfahrung mit dem 2020er, dass es da genauso war eigentlich, nur dass man da halt wirklich noch so viel runtergeladen hatte, dass man es offline spielen konnte. Jetzt, ich bin zum Teil aus Einzelmissionen, die ganz klar so einen Kampagnencharakter haben, am Anfang einfach rausgeflogen, weil die Serververbindung ausgesetzt hat. Und das ist ja immer so, dieses Cloud-Gaming ist ja immer so die große Zukunft. Ne? Seit 10 Jahren ist das die große Zukunft oder seit 12 Jahren.
Wenn es funktioniert, ist ja auch ganz cool.
Und es ist ja auch wieder eigentlich so ein Fall von, sie machen hier theoretisch Sachen wie schon beim 2020er, die eigentlich lokal nicht abbildbar sind, weil die Datenmengen viel zu groß sind, um sie lokal bei dir zu speichern, so was die ganze Welt angeht. Und
die ganze Welt ist 3 Petabyte groß.
Und der ganze Shit und dann die Live-Flugdaten und Live-Wetterdaten und all das. Das ist ja alles ganz toll und theoretisch ist das bestimmt super klasse. Auch dass Teile des Flugmodells serverseitig berechnet werden, weil das eine höhere Auflösung zulässt und so, ne? Ist ja toll, solange es funktioniert. Aber irgendwie ist es nicht die große Zukunft, wenn man dann weiß, wie groß ungefähr die Userbase ist. Also kann mir keiner erzählen, dass sie das nicht wissen. Und dann sich dann noch sagt, okay, es kommt auch in Game Pass, das heißt, das wird wieder jeder und seine Mutter wird sich das angucken. Das heißt, lass doch mal am ersten Tag nochmal 2-3 Azure-Server-Farmen dazuschalten. Keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert, aber so vom Gefühl her.
Irgendwie so.
Und lass doch mal ein bisschen mehr Rechenpower vorhalten. So die ersten 2 Wochen guckt sich das jeder an, der den Game Pass hat und danach bleiben eh nur die Spackos über mit ihren Steuerungseinheiten auf dem Dachboden. Da reicht es dann wieder.
Sagst du, der es selber hat, genau.
Ja. Genau. Und dann reicht ein Server-Stack und dann ist gut. Aber irgendwie haben sie den gleichen Fehler gemacht wie letztes Mal. Ja, das ich weiß nicht, ob sie damit rechnen, dass es eh keiner spielt oder so, aber das ist leider sehr ärgerlich. Und ist auch sehr frustrierend, wenn man, wie ich zum Beispiel, ab Minute 1 versucht, dieses Spiel sich anzuschauen und auch intensiver anzuschauen und es einfach nicht geht und man immer wieder an so Punkte gerät, wo dann zum Beispiel Dauerladen angesagt ist, wenn man eine Mission in der Karriere anklickt und dann passiert nichts mehr.
Ja, man braucht ja den Flugsimulator nicht zum Glücklichsein im Leben, deswegen hat man als Privatperson da draußen ja den Luxus, sich dann wenigstens zurückzulehnen, irgendein anderes Spiel zu spielen, was man zwar auch schon bezahlt hat, aber dann kann man das Ganze irgendwie ruhen lassen. Wenn man dann beruflich drinsteckt und quasi gefordert ist, da doch noch immer wieder auszuprobieren. Vielleicht geht es ja jetzt. Ja klar, ja. Nachts irgendwie von 2 bis 6 Uhr, wenn die Leute halt schlafen, dann konnte man ein bisschen mehr spielen. Das ist aber absolut inakzeptabel. Und ich tue mich halt auch sehr, sehr schwer bei dem ganzen Argument bezüglich warum musste das jetzt 2024 alles neu aufgelegt werden? Das ist eindeutig immer noch der gleiche Flugsimulator mit dem gleichen Menüsystem, nur in anderen Farben und ein bisschen anders neu sortiert. Ich sehe überhaupt nichts oder erkenne nichts von diesem neuen Grundgerüst, was sie da gemacht haben, außer sie haben halt mehr Daten direkt jetzt auf die Server geklatscht und weniger auf deiner Festplatte gelassen und die Grafik halt leicht optimiert. Das hätten sie doch aber genauso gut mit dem 2020er machen können. Problem, den können sie nicht nochmal für 80 Euro, so viel kostet der nämlich in der kleinsten Standardversion, neu verkaufen, beziehungsweise bis 250 Euro neu verkaufen. Das stinkt für mich absolut zum Himmel, die ganze Aktion. Und selbst die Sachen, die ich dann inzwischen nach 3 Tagen jetzt schon sehen konnte, finde ich halt auch nicht alle geil. In der Kampagne sind alle Charaktere dann so mit KI-Stimmen. Die klingen dann wie die erste Microsoft-Stimme, die sie mal bei Windows 98 hatten. Hallo, ich bin Ihr Fluglehrer. Ich werde jetzt mit Ihnen einen ersten Flug absolvieren. Ich übernehme das Steuer. Sie lehnen sich zurück. Also das ist so bescheuert, so billig hingerotzt in der Franchise, die vorzeigemäßig sein soll, die Microsoft repräsentiert. Also das ist auf so vielen Ebenen extrem verkackt worden, der Launch, dass ich das nicht in irgendeiner Weise entschuldigen kann. Und ich finde es wild, dass so viele Leute auch einfach sagen, ja, nö, ist doch jetzt inzwischen ganz oft so. Dieses an die irre neue Normalität gewöhnt, sagen, das ist okay. Das ist nicht okay. Das ist echt peinlich und ganz schön bitter. Also, so sehe ich es zumindest. Also, es ist auf jeden Fall richtig peinlich.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Da lässt sich auch wenig beschönigen und auch genau dieses Argument, dass es jetzt ganz oft so ist, ist natürlich auch einfach kein Argument, weil vor allen Dingen, also je mehr man in dieses Spiel zum Teil, also in diesen Simulator reinguckt, desto mehr wundert man sich auch, also einige Sachen, und es ist jetzt natürlich immer schwer zu sagen, was ist ein Bug und was liegt daran, dass die Daten nicht geladen werden konnten. Weil wenn man sich das so anguckt, ich erinnere mich an den 2020er, damals haben am Anfang die Autopiloten und Glascockpits einfach überhaupt nicht funktioniert. Also es ging einfach nicht. Und vor allen Dingen, und dann die größeren Modelle wie der A320 oder so, haben auch überhaupt nicht funktioniert, weil die halt extrem vom Flight Director abhängen und der einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich jetzt manchmal versuche, dann so IFR-Sachen zu benutzen oder mit dem Autopiloten zu landen oder irgendwie sowas, dass das auch nur jedes zweite Mal funktioniert. Und dieses Mal fragt man sich nicht, ist es kaputt, sondern man fragt sich, sind nur die Daten vielleicht nicht da oder nicht? Vielleicht ist das der Trick. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es geht halt so weit, dass die Flugzeuge nicht mehr lokal auf deiner Festplatte sind, sondern dass wenn du Pech hast, wird halt einfach das Cockpit nicht richtig geladen. Dann ist das Cockpit einfach eine Fläche aus Matschtexturen. Und da ist es halt so, warum, also wenigstens die Flugzeugmodelle müssten doch eigentlich auf die Festplatte passen. Vielleicht nicht alle, aber also dann cache die doch bitte vorher. Also ich weiß nicht, was soll das? Also das
ja gut,
ist so,
du kannst ja nichts cachen, wenn du es runterladen musst und es nicht da ist, weil alle Leute gerade das Spiel erst runterladen, dann kannst du auch nichts da zur Verfügung stellen. Das ist halt dann das Problem. Es hat was Witziges, es sind ein paar neue Memes geboren, also der Error Man, da bin ich sehr dankbar. Das ist so eine Figur, die sieht aus wie die Blue Man Group, diese Leute, aber halt in knallrot mit einem Error-Schild. Und das ist so dein Platzhalter, für die Spielfigur, wenn die nicht geladen wird und das Flugzeug auch nicht. Und dann fliegt halt einfach so eine Errorschild, schwarze, rote Figur als dein Flugzeug da durch die Gegend.
Das
hat halt
sehr
viele schöne Situationskomik, wenn es nicht alles so traurig wäre.
Ich hatte einen Bug, da habe ich eine so eine Mission gemacht, wo ich einen Rundflug oder ich glaube ein Rundflug war das, gemacht habe für jemanden in der Karriere. Und das Problem war aber, dass sie nicht im Flugzeug saß, sondern der Sitz war, warum auch immer, so nach unten geklappt, hinten am Flugzeug dran. Und sie hat sich, glaube ich, auch immer beschwert, dass der Flug so ruckelig ist. Und ich habe mich, dachte mir nur, ja, das wundert mich nicht, so wie du da hinten am Flugzeug dran bist.
Geil.
Es ist schon
mein Aber also, ganz überlegt mal die Budgetunterschied zwischen Stalker 2 und Flugsimulator, das würde ich an der Stelle nochmal gern sagen, wenn wir hier über Bugs und Jank reden. Ne?
Ja, also das tatsächlich ist es, finde ich, so, dass wenn es gut funktioniert, und das war ja schon beim 2020er so, wenn es funktioniert, also die wenigen Momente jetzt gerade, dann ist es halt auch cool, weil dann macht dieser Simulator auch Dinge, die nur der Vorgänger konnte, aber die sonst nichts kann. Also diese Weltdarstellung und diese. Und auch die Anzahl der Flugzeuge, die dann zum Teil wenigstens auch eine gewisse Systemtiefe haben und auch eine eigentlich ganz gute Flugphysik, die natürlich nicht so krass ist wie jetzt von einem wirklichen extremen Hardcore-Simulator. Aber das hier ist, also ich finde, der Flugsimulator ist so ein bisschen das Forza oder so das Gran Turismo und nicht das iRacing von Flugsimulationen, wenn die Analogie irgendeine Art von Sinn ergibt. Aber es ist immer noch gut genug, dass man so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, dass das schon irgendwie stimmen wird, und dann gibt es ja auch diese hochentwickelten Modelle, Flugmodelle von anderen Herstellern, die dann wirklich eine sehr große Systemtiefe und auch anspruchsvollere Physik haben. Aber ich finde, es funktioniert insgesamt eigentlich, wenn es funktioniert, dann macht es Spaß und sieht auch wirklich toll aus. Aber es funktioniert gerade einfach nicht oft genug und das macht mich verrückt.
Ja, das lasse ich auch absolut gelten und das möchte ich auch nochmal betonen. Man darf halt eine Sache nicht vergessen, wenn man sich das ganze Thema jetzt anguckt und auch zu Recht bemerkt, wie erbost ich über diese ganze Angelegenheit gerade bin. Asobo und Microsoft machen mit dem Flusi etwas, was kein anderes Studio weltweit mit irgendeiner Art Projekt gerade macht. Es gibt also nichts Vergleichbares. Wenn man Technik auf dem absoluten Limit der aktuellen Technologiebranche irgendwie gerade erleben will oder mal komplette neue Innovation, alles neu gedacht, dann ist das Projekt schon am nächsten dran. Und das ist das einzige entschuldigende Argument, was sie quasi haben. Also es ist alles kaputt und okay, aber sie machen halt auch Sachen, die sonst keiner macht. Es gibt nicht tausend andere Titel, die man jetzt nehmen könnte, sei es jetzt ein Elden Ring, wenn du das nicht spielen könntest, wenn es kaputt wäre, würdest du halt Bloodborne spielen. Ist halt eigentlich fast egal. Aber es gibt halt nichts wie den Flusi. Es gibt nur noch X-Plane und das ist halt so der absolut klassische Offline-Simulator. Du hast da deine paar Flugzeuge und da ist halt alles immer relativ gleich und du hast nicht ansatzweise die Immersion oder die Möglichkeiten, wie sie dir der Flusi mit der kompletten Erde bietet, wenn er denn dann funktioniert. Oder die Flugdaten und all diese Sachen und das Wetter. Das ist halt einfach absolut einzigartig und innovativ. Und das lasse ich halt gelten als einzige Entschuldigung.
Ja, die aber Schnittstellendichte.
Das, und wie gesagt, das ging aber halt alles schon im 2020er. Und nur die Missionen hätten sie halt hinkriegen sollen. Das hätte ich mir eher so vorgestellt, wie, warum haben sie nicht so ähnlich wie bei Star Citizen gemacht? Ich weiß, das ist auch noch nicht draußen, ein großes Gespenst da draußen, aber die planen ja auch eine Solo-Kampagne, die so ist wie die alten Wing Commander-Dinger. Und die sind dann halt nur offline und das geht nur Story und nur einzeln. Die hätten doch auch einfach ein DLC oder sowas rausbringen können, der dann halt diese Missionen sind und dafür dann 40 € verlangen können. Und dann hast du halt so ein Pilot Wings-mäßiges Spiel für Konsolen. Das hätte sich doch viel besser angeboten. Da hätten sie nicht alles kaputt machen müssen und nochmal neu launchen müssen. Jetzt müssen sie zwei Infrastrukturen für Flugsimulator pflegen, weil sie auch versprochen haben, dass der alte ja auch noch mindestens bis 2030 unterstützt wird.
Das habe ich sowieso nicht verstanden.
Wie behämmert ist das alles?
Ja. Warum denkt ihr, diese Entscheidung ist ja nicht nur Geldmacherei, wenn es eben Game
Pass
ist, oder?
Das ist nur Geldmacherei. Das bin ich fest von überzeugt.
Ich kann das so schlecht von außen, kann sein, also ich kann das aber von außen, glaube ich, ich kann das nicht wirklich sehen, also ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat, ich weiß nicht, was die Infrastruktur kostet, also es wird wahrscheinlich jemand durchgerechnet haben und gesagt haben, macht es so, das ergibt auch monetär mehr Sinn, ansonsten wird es keinen Sinn ergeben, dass sie es so machen, wie sie es machen.
Die Leute geben ja gerne Geld. für einzelne Flugzeuge, für einzelne Flughäfen. Das ist ja ein Marktplatz, der den erwachsenen Menschen da draußen, die gerne Simulation spielen, ja, das Geld rausnimmt, und die bezahlen es auch gerne. Dann, also es, das kann ich schon nachvollziehen, warum es so ist. Das muss man ja auch nicht blöd finden. Wirtschaft ist ja gut, irgendwann, wenn da was angekurbelt wird. Aber
ich weiß halt nicht, ob sich das jetzt auf Dauer rechnet, wenn sie, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich habe mich auch gefragt, warum sie das nicht aufeinander aufbauen und dann sagen, ja, aus dem Flight Simulator wird Flight Simulator 2024, ja, und dann gibt es das Upgrade Pack oder so, das dann vielleicht die Kulisse verbessert oder dann vielleicht die neuen Flugzeuge hinzufügt oder halt die Karriere einzeln oder so. Also, und du kannst es dann zusammen kaufen als ein großes Upgrade auf die nächste Version. Aber das stimmt, dass sie jetzt diese, also ich weiß nicht, müssen sie, also vielleicht haben sie aber auch Schnittstellen, dass es nicht die doppelte Infrastruktur ist, sondern dass es die gleiche Infrastruktur ist.
Na, nur die mit Sachen aus dem Alten funktionieren im Neuen halt, weil, aber nur aktuell, ja, genau, nicht, weil die API sich halt auch verspätet und einfach nicht verfügbar ist. Das heißt, alle Mods und so, wo sie gesagt haben, ja, das könnt ihr alles mitnehmen, von wegen. Du kannst, also erstmal kannst du das Spiel ja erst noch gar nicht spielen, aber selbst wenn du spielen könntest, könntest du eben nicht deine alten Sachen spielen, weil diese API noch nicht da ist. Also das ist echt krass. So, jetzt habe ich auch gar keinen Bock mehr, mir mit Balatro-Talk wieder gute Laune zu machen. Wir gehen jetzt direkt in die News und Balatro machen wir nächste Woche. So, habt ihr jetzt alle davon. Könnt ihr euch bei Microsoft für bedanken.
Danke.
Sony möchte den Elden Ring Medienkonzern Kadokawa kaufen. Wir haben 69% der Aktienshares von FromSoft. Das bedeutet also in Fachsprache am Ende übersetzt, Sony kauft FromSoft und dann gäbe es Elden Ring 2 und Bloodborne 2 exklusiv bei Sony.
Ja, vor allem Bloodborne 60 FPS.
Oder Bloodborne Remake.
Ja, ich habe die News, hier reingenommen, weil das die Chancen natürlich deutlich erhöhen würde. Weil wir darüber ja eh schon gesprochen haben, weil ich gerade eh wieder Elden Ring spiele. Also ich meine, Elden Ring 2 wird so oder so irgendwie in irgendeiner Form existieren. Und
das ist ja gerade bei Bandai Namco
gepublished. Das, denke ich, ist gar kein Thema, aber eben gerade mit From Software und Sony zusammen Bloodborne wieder irgendwie als Remaster zu bringen, davon träume ich ja. Das wird damit höchstwahrscheinlich sehr viel einfacher werden, was die Verhandlungen betrifft. Deswegen finde ich eine interessante News, dass Sony da rein investieren möchte.
Noch haben sie es aber nicht. Ist die Frage, ob da zugestimmt wird. Einmal vom Sony, den Aktionären, die sind noch gefragt. Dann auch die Legislatur, wie heißt das? Legislative in Japan muss auch zustimmen. Von daher warten wir da mal ab, was da passiert.
Ja. Und das ist kein kleiner Medienkonzern und das ist natürlich auch monopolistisch gesehen auch wieder schwierig. Genau.
Nehmen wir noch Sony News direkt dazu. Die PlayStation Portal hat ein weiteres eine neue Einsatzmöglichkeit, nämlich kann man damit bald oder bringt, weiß ich gar nicht, gibt es das jetzt schon?
Es gibt jetzt die Beta schon, dass man Cloud-Spiele direkt mit dem neuen Update, ist eben die Beta-Version von dem Cloud-Gaming enthalten, dass man jetzt auf der PS Portal, ihr erinnert euch, die sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Steam Deck und langgezogener Controller mit Display drin. Da war ja einer unserer Kritikpunkte oder eben auch ein großer Kritikpunkt, dass man halt in der Nähe der PlayStation 5 sein muss, um das Ding zu nutzen.
Im WLAN, ja.
Und im WLAN, genau. Also man kann sie nicht groß mitnehmen. Und jetzt kann man eben halt über Mobile Netz im Zug Cloud Gaming machen. Das ist schon ein großer Unterschied.
Sag nicht im Zug dazu.
Ja, also nicht, außer Deutschland. Nicht im Deutsch. Aber man braucht nicht mehr die PS5 im Rucksack. Das meine ich damit. Ja. Eike, hast du die PS Portal mal ausprobiert?
Nee. Die fand ich nämlich damals, als sie rausgekommen ist, so sinnlos, dass ich es mir einfach geschenkt habe. Ja. Ich verstehe ja schon die, also ich bin ja jemand, der schon bei der Switch den Appeal nur halb versteht, weil ich lieber eine geile Konsole haben möchte, statt eine halbgeile, die ich aber mitnehmen kann. Und beim PS Portal habe ich es wirklich gar nicht verstanden, weil sitze ich zu Hause mit dem Ding und spiele auf dem kleinen Teil statt auf meinem großen Fernseher im Wohnzimmer zu spielen. Das habe ich nicht verstanden und deswegen habe ich es gelassen.
Ja. Hat halt einen coolen Bildschirm. Micha war ja auch angetan. Wir haben eine eigene Episode dazu, die könnt ihr euch gerne anhören. Also die Hardware funktioniert schon und ist auch ganz ansprechend designt. Ich fand es jetzt nicht schlecht beim Ausprobieren. Ich habe halt auch nur überhaupt keinen Einsatzzweck in meinem Zuhause dafür. Wäre jetzt was anderes, wenn ich unterwegs wäre und jetzt dieses Feature noch dazu bekomme, ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Vor allen Dingen mal in die Zukunft gedacht, Microsoft wird ja eine ganz ähnliche Geschichte wahrscheinlich planen, so den Game Pass Mobile Wegbegleiter, den du halt einfach, so wie man jetzt das mit dem Handy und einem Controller ja auch schon machen kann, halt die Game Pass Spiele da direkt drauf streamen kann. Also warum sollte das nicht auch mit dem PlayStation Portal funktionieren? Das war eh sozusagen wäre längst machbar gewesen, von daher ist es gut, dass es jetzt passiert.
Ja. Es ist natürlich mal wieder die interessanter. Es ist natürlich mal wieder die ewige Zukunftstechnologie Cloud Gaming, die dann auch wieder funktionieren muss, wenn man, nicht wahr?
Das stimmt. Wobei man sagen muss, die Cloud Gaming Geschichte von Xbox hat bis zum Launch vom Flusi ja ganz gut funktioniert.
Ja, das stimmt.
Beim Flusi, also auch in der Cloud hat der nicht funktioniert. Also da auch die, das ist auch so geil. Ne? Ich habe teilweise, ich habe mich mit diesem Cloud Service verbunden und es dann darüber versucht zu spielen und da wurde dann mit einer Xbox offensichtlich eindeutig verbunden und dann habe ich dieser Xbox dabei zugesehen, wie sie sich selbst aktualisiert hat und dieses Spiel runtergeladen hat. Nicht mal die eigene Hardware hatten sie vorher vorbereitet auf die ganze Geschichte. Oh, also das ist schon echt extrem wild. So als Rausschmeißer haben wir die wunderbare Gelegenheit, einmal die Game Awards Nominierung durchzugehen. Und ich lese die einfach mal vor. Und wenn ihr denkt, ihr müsst irgendwie so sagen, was macht das da denn? Oder, oh, das finde ich aber eine starke Nominierung. Oder irgendwas, dann könnt ihr das ja gerne sagen. Zum Spiel des Jahres 2024 sind nominiert das wunderbare Astrobot von Sony. Dann Balatro? Black Myth Wukong. Elden Ring Shadow of the Erdtree. Final Fantasy VII Rebirth und Metaphor Refantasio.
Ja. Eine große Überraschung natürlich, dass so ein kleines Indie-Spiel wie Balatro, also für mich nicht überraschend, weil bei mir ist es halt auch ganz oben in der Liste. Deswegen finde ich es sehr geil, dass Balatro jetzt das ist, was in den Vorjahren irgendwas, so eine kleine Überraschung ist ja immer dabei. Also bei der Hauptkategorie war ja auch sowas wie Stray dann dabei und solche Geschichten. Also deswegen Balatro natürlich das Vorzeige-Indie-Spiel. Die Frage ist halt, wie viele Chancen hat es wirklich als Game of the Year zu gewinnen?
Weil's halt auch feiern, wenn das gewinnt.
Ich würde so geil, ich würde so feiern. Weil es halt auch in den Indie-Kategorien drin ist. Aber das finde ich richtig geil. Allein schon dieses Nicken hier, wir sehen dich, Balatro hat die Welt erobert, finde ich richtig geil. Aber die große Diskussion ist ja Elden Ring Shadow of the Erdtree. Damit könnte Elden Ring tatsächlich zweimal hintereinander gewinnen, diese Erlaubnis jetzt eben gemacht wurde, dass auch DLCs quasi als Game of the Year gelten. Mhm. Also solche komischen Regeln macht ja sonst nur der Gürtel. Und jetzt kommt Jeff Keighley und hat sich das bei uns abgeschaut. Wir haben ja bei Cyberpunk dann auch im Gürtel erlaubt, dass der DLC quasi nochmal wie ein eigenes Spiel ist. Ja. Ist deiner angefangen. Meinung nach Shadow of the Erdtree so ausschlaggebend, dass es nochmal quasi das Spiel komplett auf links dreht? Nö, oder? Ist auch ein ganz normaler DLC.
Nee, finde ich okay. Ist von der Spielzeit einem Vollpreistitel absolut gleichgestellt. Kannst da halt locker 20, 30, 40 Stunden nochmal reinballern. Es ist eine eigene, also es hätte halt auch als Standalone-Ding veröffentlicht werden können. Dann hätte man vor allen Dingen eine vernünftige Charaktergenerierung davor gehabt und einen Charakter gehabt, mit dem man direkt in das Spiel gestartet wäre. Das ist eher so ein Argument. Das finde ich halt nicht so geil, dass es halt nicht ein Shadow of the Erdtree gibt, was du kaufst und direkt losspielen kannst und dann bist du da. Das gibt es halt nicht. Das ist das einzige Argument, wo ich finde, das ist, finde ich, noch schwierig, aber generell das als Game of the Year mitzunominieren, finde ich nicht als in irgendeiner Weise merkwürdig. Lustigerweise waren dann ja auch die gleichen Leute oder viele davon, die gesagt haben, ja, und Rebirth geht ja auch nicht, ist ja ein Remake, wo ich mir nur dachte, ey, Leute, habt ihr das überhaupt gespielt? Habt ihr das überhaupt? Habt ihr mal Final Fantasy VII gespielt? Das ist klar, da sind die Menschen mit den gleichen Namen als Charaktere drin und die Welt heißt noch so. Der Rest ist fast alles unterschiedlich. Natürlich ist das ein eigenes Ding. Ja, und ansonsten Black Myth Wukong hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht.
Mich nicht.
Fest mitgerechnet, ja.
Warum? Also,
weil das, also einerseits durch den Erfolg und andererseits, weil es tatsächlich, glaube ich, einfach ein wahnsinnig gutes Spiel ist in dem, was es tut.
Und es ist super. Sieht richtig gut aus.
Ich finde, es sieht vor allen Dingen gut aus, aber ansonsten ist das für mich so ein, ja, chinesischer Markt, wir sehen dich. Natürlich nehmen wir das große chinesische Blockbuster-Spiel auch mit in die Liste. Aber gut.
Ja, aber es ist, also ich hatte ja auch dieses Jahr einige chinesische Sachen ausprobiert, ein paar Free-to-Play-Geschichten ausprobiert und so, die, um irgendwie diesen Markt auch zu sehen und zu beobachten. Und Black Myth Wukong hat mich wirklich überzeugt. Also das ist auch für den westlichen Markt super interessant. Das ist jetzt nicht ein rein chinesisches Marktprodukt oder so, ja, was nur dafür gemacht ist. Es hat halt sehr viel chinesische Folklore, die wir vielleicht nicht so 100% verstehen. Aber das Spiel funktioniert ja auch ohne diese Vorkenntnisse hervorragend. Was die Game-Mechanik angeht, was die Performance angeht, was die Action angeht. Es ist ein sehr, sehr gutes Souls-Game, was jetzt vielleicht nicht Innovation pur ist, aber es sind durchaus einige Twists und Turns drin, die man jetzt irgendwie neu in so einem Spiel drin hat. Mhm. Der Hauptcharakter ist toll, du hast halt nicht dieses RPG-artige wie bei Elden Ring, wo du halt 1000 verschiedene Builds hast, sondern du hast halt einen festen, es geht eher so in die Action, Character-Action-Game-Richtung, aber halt mit dem Anspruch, die großen Bossfights wie bei einem Souls-like hinzukriegen und viele Geheimnisse zu entdecken und so. Also ich richtig begeistert gewesen.
Okay, dann versuche ich es mal andersrum. Wir machen es nämlich jetzt so, dass wir zu Best Game Direction gehen. Da gibt es folgende Titel zur Auswahl.
Info für euch, falls ihr euch wundert. Das Nominiertenraten machen wir dann mit Anne beim
nächsten Mal. Genau, richtig. Machen wir dann, wenn wir mehr sind. Best Game Direction sind nominiert. Gut zuhören. Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring, Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth und Metaphor, Refantasio. Erstens, wie bescheuert ist es, wenn die Game Direction ein Abziehbild vom Game of the Year ist? Das finde ich erstmal schon blöd. Und wenn man Black Myth Wukong meinetwegen bei Game of the Year dazu zählt, möchte ich einen vernünftigen Grund hören, warum es bei Game Direction mit dabei ist.
Weil ich möchte einen vernünftigen Grund hören, warum Balatro bei Game Direction
ist. Oh, doch, das auf jeden Fall. Weil das halt so extrem genial ausgedacht ist. Ich finde ja die Komplexität im Balatro, das ist so ein Geniestreich. Das muss krass spiel-directed sein, um das halt am Ende da draus zu machen. Ich sehe bei Game Direction Astrobot und Black Myth Wukong nicht und ich sehe da ganz bestimmt auch kein Final Fantasy VII Rebirth und Metaphor habe ich nicht selber weit genug gespielt, um das einschätzen zu können. Elden Ring finde ich eigentlich auch schon repetitiv. Vielleicht ist bei mir zu viel Innovationsgedanke immer in Game Direction, dass es irgendwie auch was machen muss, was noch nicht da ist. Ansonsten kann man sich doch aber auch sparen, wenn es eh Game of the Year quasi ist.
Die Kategorie verstehe ich auch. Also in der Form verstehe ich die Kategorie auch wirklich überhaupt nicht. Ich verstehe, warum Astrobot und Black Myth Wukong drin sind, aber ich verstehe nicht, warum sich das so doppelt. Das häufigste Argument, was ich gesehen habe tatsächlich zu Elden Ring Shadow of the Erdtree, war irgendwie, dass selbst die Hälfte der oder über die Hälfte der Leute, die Elden Ring gespielt haben, das neue Game of the Year gar nicht spielen können, weil sie nicht weit genug oder nicht intensiv genug Elden Ring gespielt haben, um dann nochmal diesen DLC spielen zu können und dass es doof ist, ein Spiel, was so unzugänglich ist, als Game of the Year quasi auszuzeichnen. Also das ist auch ein Argument, was ich irgendwie so ein Stück weit verstehen kann tatsächlich. Also das würde ich vielleicht auch gelten lassen, warum man ein DLC nicht Game of the Year sein lassen dürfte. Obwohl das ja eh alles ausgedachte Kategorien sind. Also am Ende ist es auch
egal. Wo ist denn der Unterschied zwischen, brauchen wir jetzt nicht vertiefen, das ist natürlich auch sehr Interpretation, was ist jetzt eine Direction, eine Game Direction? Wo unterscheidet sich zu Best Narrative und der Art Direction? Also wo unterscheiden sich diese drei Kategorien? Bin ich mir nicht
sicher. Ich hätte jetzt Game Direction, wenn es jetzt noch Best Gameplay geben würde, wären das die drei Kategorien, die dann zu Best Game Direction geworden wären.
Also vielleicht gibt's das ja unten noch. Wenn man es mit den Oscars vergleicht, ist es ja oft so, das ist halt das Ding, wo dann irgendwie ein Hideo Kojima, so ein Steven Spielberg mäßigen Ding, das ist halt so in eine, wer hat das jetzt als Producer am Ende krass zusammengezogen, alles?
So eine Handschrift.
Aber das sehe ich ich kenne nicht mal irgendjemand, der bei Black Myth Wukong das gemacht hat.
Aber die Handschrift bei Wukong ist wirklich überzeugend. Also ich würde sogar tippen, also kommen wir ja noch dazu, aber ich würde sogar tippen, dass Black Myth da gewinnt, weil das wirklich jeder Boss und jeder Gegner so dermaßen lore getränkt ist und so eine unfassbare, so aus, also du merkst richtig.
Also Best Art Direction.
Ja, eben, aber das ist ja genau das Problem an der, an der Kategorie. Aber warum Final Fantasy VII mit seinem Rumgestolpere in diesen Paralleluniversen und seinem Rumgestolpere im Pacing da irgendwas verloren hat?
Leider ja. Ich
halt überhaupt nicht.
Genauso, also beste Handlung, da ist FF7 Rebirth auch nominiert. Like a Dragon, Infinite Wealth, Metaphor Re Fantasio, könnte ich mir vorstellen, dass das da gewinnt. Senua's Saga, Hellblade 2 und Silent Hill 2. Dann Best Art Direction, Astrobot, Black Myth Wukong, Elden Ring, Shadow, Metaphor Re Fantasio und Neva, also ein neues Spiel.
Sehr, sehr, sehr abwechslungsreiche Nominierungen auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Best Score and Music, Astrobot, FF7 Rebirth, Metaphor, Silent Hill 2 und Stellar Blade. Stellar Blade hat mich da überrascht.
Micha schwärmt enorm von dem Soundtrack.
Dann muss ich da unbedingt nochmal genauer reinhören.
Zitat Micha, was die da abgefeuert haben, ist was mit das Beste dieses Jahr, was Musik und Score angeht.
Cool. Das ist das Spiel. Ich glaube, Stellar Blade ist so das eine Spiel, was ich auf jeden Fall hätte mehr spielen sollen, weil ich höre immer wieder, dass es auf mich sehr gut passen könnte. Astrobot, Call of Duty, Black Ops 6.
Ich weiß, warum die Leute das sagen, aber das ist
dein Gunst. FF7 Rebirth, Hellblade 2 und Silent Hill 2 für bestes Audio-Design. Beste Performance in Life is Strange Double Exposure, Hannah Tell, in FF7 Rebirth, Brianna White, Humber Lee Gonzalez für Star Wars Outlaws, Luke Roberts, Silent Hill 2 und Melina Jürgens in Hellblade 2. Das ist auch schon zum dritten Mal, zum zweiten Mal, aber ja.
Melina wieder abräumen.
Innovation and Accessibility, für Zugänglichkeit, Black Ops 6, Diablo 4, Dragon Age The Veilguard, Prince of Persia, Lost Crown und Star Wars Outlaws. Finde ich alle sehr, sehr richtig und gute Nominierung. Das mal, kann ich alles unterschreiben. Games for Impact. Closer the Distance, Indica, Neva, Life is Strange, Double Exposure, Senua's Saga, Hellblade 2 oder Tales of Kenzera, Sau. Games for alle Impact.
Ja, das ist aber die Kategorie, wo irgendwas Diversity-mäßig drin ist oder irgendein Thema wie, was weiß ich, alle Themen, die irgendwas mit Content Warning zu tun haben, von Suizid bis Magersucht und so, kann da ja alles stattfinden. Deswegen passt das immer ganz gut, finde ich, was da nominiert ist. Es sind alles Spiele, die sich irgendwie mit Mental Health oder mit Herkunft bei Tales of Kenzera zum Beispiel auseinandersetzen. Neva geht ganz viel über Familie, Verlust und so. Bei Indica verstehe ich es nicht. Das ist ja das Spiel mit dieser Nonne, aber da ist vielleicht diese Religionskritik dann irgendwie als Games for Impact. Das bewegt ja auch was in dir und Closer the Distance geht auch um Verlust und so.
Ah ja, okay.
Ist schon ganz gut, die Kategorie.
Ja. Cool. Best Ongoing Game. Das ist ja, wird immer wichtiger, diese Kategorie. Destiny 2. Warum reden wir das immer noch?
Die haben richtig gute Kritiken jetzt für diesen Final Chapter bekommen.
Ich glaube, es spielt nur keiner mehr.
Diablo 4, Final Fantasy 14, Fortnite und Helldivers 2. Ich glaube, Helldivers 2 wird es schwer haben.
Ja, wieso? Aber
gucken wir mal.
Ja, weil die so ongoing ist.
So ongoing ist es gerade nicht mehr, deswegen.
Fortnite hat dieses Jahr so krasse Updates bekommen. Tatsächlich jetzt nicht gar nicht so sehr der Kernspielmodus, aber dieser, ich weiß gar nicht, ich glaube, dieser Kreativmodus ist letztes oder dieses Jahr rausgekommen. Dann das Lego-Ding, dann dieses Racer-Ding, dann dieses Guitar Hero-Ding, die auch alle weiterentwickelt wurden.
Als Plattform auf jeden Fall. Ganz vorne
also das
dabei.
Ist schon, das ist, was das angeht, tatsächlich echt weit vorne dabei.
Kein Minecraft drin, finde ich witzig.
Da macht Microsoft auch zu wenig, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also dafür, es ist natürlich eines der besten Spiele nach wie vor ongoing, aber Microsoft tut sehr wenig dafür, muss man ganz ehrlich sagen. Also
Best Community Support, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers 2 oder No Man's Sky. Da würde ich mir inzwischen wünschen, dass No Man's Sky mal nicht mehr gewinnt. Gucken wir mal. Ist okay, was da steht. Best Independent Game, Animal Well, Balatro, Lorelei and the Laser Eyes, Neva und UFO 50.
Krasse Kategorie.
Das ist eine krasse Kategorie.
Haben sie alle verdient, außer Neva vielleicht.
Es gibt eins, das hat es natürlich über alles verdient, deswegen ist es ja auch bei GOTY mit nominiert. Bin ich gespannt, was es am Ende wird. Best Debüt Indie Game: Balatro, Animal Well, Manor Lords, Pacific Drive oder The Plucky Squire. Best Mobile Game, AFK Journey, Balatro, Pokémon Pocket, Wuthering Waves, Zenless Zone Zero. Kategorie gibt's immer. Bin ich gespannt, ob Pocket das gewinnt, einfach weil es das Highest Grossing aktuell ist. Oh, doch.
Niemals.
Na, warten wir mal ab. Best VR AR Game. Asgard's Wrath 2, Arizona Sunshine Remake, Batman Arkham Shadow, Metal Hellslinger VR und Metro Awakening.
Ist Metal Hellslinger vorher dann nur drin? Ist Metal Hellslinger dann nur drin, weil sie sonst nichts hatten, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Mag viel mehr kam, glaube ich.
Best Action Game. Und Metro auch. Ah, ja, gut, okay.
Na, Best Action Game Wukong, Black Ops 6, Helder West 2, Stellar Blade und Warhammer Space Marine 2. Action Adventure, Astrobot, Prince of Persia, Lost Crown, Silent Hill 2, Star Wars Outlaws und Echoes of Wisdom, das Zelda.
Oh, da kriegt,
einer
da kriegt,
der wenigen Nintendo-Titel.
Sorry. Da kriegt Lost Crown vielleicht die einzige Auszeichnung. Da kriegt jemand mit, dass es The Lost Crown gibt. Das ist so ein gutes Spiel gewesen.
Ich glaube, wenn Astrobot nicht Goti gewinnt, dann kriegt Astrobot das Action-Adventure-Game-Ding. Aber ja, sehen wir dann.
Aber The Lost Crown war so gut und das ist so untergegangen, leider.
Ja, das schade, dass es auch so der zweite Teil schon gecancelt ist und so. Ja.
Ja, das hat sich auch überhaupt nicht verkauft. Da hat Ubisoft auch alles für getan, damit das bloß nicht aus Versehen ein Sleeper-Hit wird. Aber das Spiel an sich ist so stark gewesen. Das hat mir so viel Spaß gemacht.
Jetzt kommt das Spiel, was ich bei GOTY mit drin gesehen hätte, das kommt unter Best RPG. Dragon's Dogma 2, Shadows of the Erdtree, FF7 Rebirth, Like a Dragon Infinite Wells und Metaphor Fantasio. Dragon's Dogma 2 nur unter Best RPG nominiert. Best Fighting Game, Grand Blue Fantasy vs. Rising, Dragon Ball Sparking Zero, Marvel vs. Capcom Fighting Collection, Multiversus und Tekken 8.
Da hatten sie auch nicht genug, um die Dings zu füllen,
ja,
oder was?
Genau, so sieht's aus, ja. Best Family Game, Princess Peach Showtime, hatte ich schon wieder vergessen, dass das dieses Jahr erschienen ist. Astrobot, Super Mario Party Jamboree, Legend of Zelda Echoes of Wisdom und The Plucky Squire. Warum The Plucky Squire da drin ist, das ist halt ein kinderfreundliches Game.
Es ist schon auch, ist es ja es nicht ist ein schon Family auch sehr Game. Kinder. Nee, aber es ist schon, man kann das wunderbar als Familie spielen. Das ist schon ein sehr gutes Spiel dafür, um das zusammen mit Kindern zu erleben.
Okay. Best Sim Strategy Game. iRacing, 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 Flusi. iRacing und iRacing.
Warum ist da kein Flusi drin? Ach so, weil es danach rauskam, ja.
Genau, warum, Stalker und so ist auch nicht mit reingekommen.
Warum sind Sim und Strategy Games in einer Kategorie?
Weil du sonst nicht genügend Strategiespiele mehr zusammenkriegst heutzutage.
Das kann sein.
Also Frostpunk 2 in Wirklichkeit, Age of Mythology Retold, Kunitsugami Path of the Goddess, Manor Lords und Unicorn Overlord. Dann awesome. Best Sports Racing Game, iRacing, F1-24, EA Sports FC25, NBA 2K25, Top Spin Manu Simulator 2025 und WWE 2024.
Das ist die mit Abstand traurigste Kategorie.
Ja, Best EA Game.
Ich glaube, einigem Abstand.
Tops, also wenn ich Manu richtig verstanden habe, muss Topspin das gewinnen, weil ich weiß, dass alle anderen Spiele extrem enttäuschend waren aus dieser Liste.
Ja, Topspin war jetzt auch nicht so geil, aber F1 hat Raytracing, also wähle ich das.
Na, oh, bitte nicht. Das wäre das schlimmste oberflächliche Kackding, was, wenn das passiert, bin ich traurig.
Es ist einfach eine gute Zeit für Rennen und Sportspieler anscheinend, wie man sieht.
Das Wrestling-Game ist tatsächlich, glaube ich, das solideste
ganz,
von allen.
Ganz ehrlich, iRacing hätte nominiert sein müssen, und zwar bei Best Ongoing Game. Das hat so viele mit dem Regen, so viele innovative neue Dinge gemacht, die noch kein anderes Rennspiel so versucht hat. Verstehe ich nicht, aber oder dann wenigstens hier bei Best Sim mal reinmachen, anstatt Unicorn Overlord. Na, anyways.
Ja, und was ist eigentlich mit WoW bei Ongoing?
Also die ist auch super weird. Natürlich, Ongoing Game hätte WoW mit dem neuen Add-on auf jeden Fall mit dabei sein müssen.
Aber vielleicht ist es auch zu Recht nicht mehr als Best angesehen. Man weiß es nicht.
Wow. Multiplayer-Game, Black Ops 6, Helder Weiß 2, Mario Party Jamboree, Tekken 8 und Space Marine 2.
Hatten sie da auch wieder nicht genug? Naja.
Also ich finde, Multiplayer-Game sehe ich jetzt auch nicht unbedingt die 5, aber
also Black Ops 6 Space haben sie
2. Also nur weil sie irgendwas haben wollten, das so aussieht wie Gears of War oder I don't know, da spielt doch kaum einer online.
Aber es war gut, Koop.
Es war ganz toll, Koop.
Ist okay, ja. Best Adaptation, Arcane, Fallout, Knuckles, Like a Dragon Yakuza oder Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. Da wissen wir, dass es das nicht wird.
Das fand ich sagen, da geht es um die das Serien.
Genau. Also fand die, ich ganz toll. Ich bin, glaube ich, einer von den 5 Leuten, die das ganz toll fanden.
Legend of Lara Croft?
Ja.
Oh, wir müssen Micha und ihn zusammen in den Cast bringen.
Most anticipated das muss Fallout Game. Gewinnen natürlich.
Ja. Also, worauf haben wir Bock? Das gewinnt GTA 6, aber ich lese euch den Rest auch vor. Death Stranding 2, Ghost of Yotai, Metroid Prime 4 und Monster Hunter Wilds sind auch mit drin.
Ich fände es ja so geil, wenn Monster Hunter gewinnt.
Ja, aber warum?
Ja. Könnte ich mir vorstellen.
Ja. Aber es ist halt einfach GTA.
Das ist halt so, warum gibt es die Kategorie überhaupt? Es gibt ein Spiel, das weltweit most anticipated ist. Fertig, Bums, aus, Schluss. Und das ist halt immer
GTA 6. Das Sexy Empire 2 ist halt leider noch nicht nominierbar, weil es nicht angekündigt ist.
Das wäre nee.
So. Content Creator of the Year gewinnen wir.
Ist Best Abavi,
E-Sports.
Genau. Best ich kenne niemanden davon, Best krass. E-Sports,
das lassen wir weg.
Ja, kennt keine Sau, wenn man sich nicht für E-Sport interessiert, da ist.
Und das sind halt die E-Sport-Spiele, die es gibt, die in dieser Kategorie sind. Warum gibt es diese Kategorie? Hä? Und ja, was weil ist Mobile Legends?
Jede Menge Geld Bang. Ist und du da dann halt, das sind auch teilweise Sponsoren, die er dann mit in seine Sendung kriegt, wenn er da halt die Kategorien hat. Das ist schon nicht dumm aus der Hinsicht. Außerdem finde ich es gut, wenn man es am Leben erlebt. Ich bin ja nun jemand, der eigentlich E-Sports cool findet.
Ich fände es ja cool, wenn die so ein bisschen mehr in diese MTV Awards-Schiene gehen würden. Also sowas, was wir jetzt gerade Best Sports Racing Game, Best Sim Strategy, kann man doch komplett streichen und dann so Sachen machen wie der beste Level des Jahres, der romantischste
das
Moment
ich besser,
im Spiel.
Ja. Das machen wir dann größte, ja. In der Inside Moin Liste, die dann natürlich auch am Ende des Jahres kommen wird. Da könnt ihr euch also schon die Decke holen, euer Lieblingsweihnachtsgebäck. Mhm. Und wenn wir uns das nächste Mal hören, dann brennt auch schon die erste Kerze.
Ich dachte, du sagst, dann brennt auch schon der Baum. Nee.
Bis dahin, macht's gut.
Danke, Eike.
Danke.